Ja, wir stehen hier im Münchner Herzogpark, Thomas Mann Allee. Früher Poschinger Straße Nummer 1, vor dem Haus von Thomas Mann, könnte man meinen.
Hier im Münchner Herzogpark glaubte der Lübecker Thomas Mann im eigenen Haus seine Heimat gefunden zu haben.
Genauer, einem weitgehend identischen modernen Nachbau des Hauses, das er sich damals 1913 hatte erbauen lassen und fast zwei Jahrzehnte lang bis 1933 mit seiner Familie bewohnt hat.
Hier schrieb er den Zauberberg, die Betrachtungen eines Unpolitischen, aber auch Erzählungen wie Herr und Hund oder Unordnung und frühes Leid.
Es ist ein großes, ausladendes Haus mit einer Freitreppe in den Garten und einem Rundbalkon im ersten und zweiten Stock. Das Anwesen liegt direkt an der Isar und ist nur durch einen baumbestandenen Weg von ihrem Ufer getrennt. Ein schöner Ort, scheinbar mitten in der Natur und doch in Stadtnähe.
Hier, unter Pappeln, wollte in den 1930er Jahren der Nobelpreisträger, der international hochgeehrte und berühmteste deutschsprachige Autor seiner Zeit, alt werden und sterben. Doch es kam anders.
Der Zauberer unter Palmen. Thomas Mann in Los Angeles. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer.
Hochgeehrt? Nach anfänglichen Sympathien für eine konservative Revolution bekennt sich Thomas Mann angesichts des Erstarkens der NSDAP nachdrücklich zur Weimarer Republik. In den späten 20er Jahren wird der Große, der Verehrte, von seinen Kindern, der Zauberer genannte, bedroht und angegriffen. Denn Mann ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Essayist und öffentlicher Redner.
1930 stören Krawallmacher einen seiner Auftritte, eine öffentliche Rede in Berlin. Und das hat seinen Grund. Kaum ein Schriftsteller seiner Zeit warnt so oft und eindringlich vor dem Nationalsozialismus wie Thomas Mann. Er, der die erste deutsche Demokratie unterstützt, wird zunehmend angefeindet.
Man hat ihn zur Unfigur erklärt wegen seiner politischen Einstellung oder Bekenntnis zur Republik. Es gibt eine Pressekampagne, die gegen ihn gestartet wurde von den Münchner Neuesten Nachrichten, wo dann klar war, wir brauchen Thomas Mann nicht als Repräsentanten des Positiven, sondern er ist die Negativfigur.
Nach Meinung rechtskonservativer Kreise, sagt Dirk Heißerer, Vorsitzender des Münchner Thomas-Mann-Forums.
Dann, im Januar 1933, übernehmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Während ihres Winterurlaubs in der Schweiz erfahren Thomas und Katja Mann von Verhaftungen, Hausdurchsuchungen und Übergriffen in Deutschland. Sie beschließen vorerst nicht, nach München zurückzukehren.
Tatsächlich durchsucht die Polizei auch die Mann-Villa im Herzogpark, konfisziert das Auto des Schriftstellers. Später wird ein sogenannter Schutzhaftbefehl gegen den Nobelpreisträger erlassen, das Haus beschlagnahmt. Mithilfe von Freunden gelingt es den Manns immerhin, einen Teil des Mobiliars und der Manuskripte aus der von den Münchner Behörden weitervermieteten Villa herauszubekommen.
Der plötzliche Verlust seines Hauses und seiner gewohnten Arbeitsumgebung mitsamt der 3000 Bände umfassenden Bibliothek trifft Thomas Mann schwer. Er schreibt vom abgerissenen Lebensfaden
und beklagt das
Herzasthma des Exils. Erste Stationen dieses Exilantenlebens sind Arosa und Lugano in der Schweiz, Bandol in der Provence und im Sommer 1933 schließlich das südfranzösische Hafenstädtchen Sanary-sur-Mer. In der Künstlerkolonie waren Schicksalsgefährten wie Bruder Heinrich Mann, die Münchner Nachbarn Bruno und Liesel Frank, auch Leon und Martha Feuchtwanger oder Bertolt Brecht. Die folgenden Jahre geraten zu einem quälenden Schwebezustand für Thomas Mann. Er, der ein streng geregeltes Leben und Arbeiten gewohnt ist, erträgt die neuen Lebensumstände, die Unsicherheiten nur schwer. Nach einigen Wochen in Sanary-sur-Mer nehmen die Manns einen vorläufig festen Wohnsitz in Küsnacht bei Zürich. Inzwischen scheint sich die Situation in Deutschland zu entspannen. Selbst eine Rückkehr ist vorstellbar.
Doch dann, 1936, wird Thomas Mann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Eine Rückkehr nach München ist nun ausgeschlossen. Sein geliebtes Haus am Münchner Herzogpark verloren. Jahre des Herumziehens und der Ungewissheit werden vergehen, ehe Thomas Mann wieder ein Haus sein eigen nennen kann. Ein Haus, in dem er den Rest seines Lebens verbringen und sterben will. Auf der anderen Seite des Atlantiks.
Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm your captain on the way to Los Angeles today. Welcome on board. Loading and boarding.
Heute dauert die Reise von München nach Los Angeles zuverlässig 11 Stunden und 20 Minuten. Im Mai 1934 führt eine Lesereise Thomas Mann erstmals in die USA. Dort stellt er dem amerikanischen Publikum seinen aktuellen Roman Josef und seine Brüder vor.
Ein Jahr später, im Juni 1935, kehrt er erneut in die USA zurück, wo ihm gemeinsam mit Albert Einstein und anderen die Ehrendoktorwürde der Harvard-Universität verliehen wird. Er hält seine Dankesrede vor 6000 Zuschauern und nimmt an einem Abendessen bei Präsident Roosevelt teil, arrangiert von seiner amerikanischen Gönnerin Agnes Meyer, der vermögenden Ehefrau des Herausgebers der Washington Post.
Agnes Meyer wird auch dafür sorgen, dass es Thomas Mann und seiner Familie in den kommenden Jahren niemals schlecht gehen wird. 1938 vermittelt sie, dem von ihr Verehrten, eine Stelle an der Universität von Princeton bei New York. Anlass für Mann, mit seiner Familie in die USA umzusiedeln.
Als Ehrengäste eines Fundraising-Dinners zugunsten jüdischer Emigranten im Haus von Jack Warner, dem Chef des Filmstudios Warner Brothers, treffen die frisch eingewanderten Manns viele deutsche Emigranten. Karl Lemmle etwa, Gründer und Chef der Universal Filmstudios in Hollywood, der aus dem schwäbischen Laubheim stammt und seit einem halben Jahrhundert in den USA lebt. Oder der Berliner Regisseur Ernst Lubitsch, seit 1922 für Hollywood tätig. Schließlich Max Reinhardt, im Exil lebende Theaterlegende der Weimarer Republik. Die Manns beschließen ihren Aufenthalt in Los Angeles um 4 Wochen zu verlängern. Es folgen zahlreiche Begegnungen, Spaziergänge, Einladungen zum Tee in der Emigrantengemeinde Hollywoods.
Da wurde er wahnsinnig hofiert, von Hollywood-Größen im Besonderen. Und Lubitsch war einer davon. Es gibt auch Aufzeichnungen, dass Jack Warner einen Empfang für ihn bereitet hat. Es gibt Aufzeichnungen im Tagebuch von Thomas Mann, dass er Universal Studios besucht hat, MGM besucht hat, Disney besucht hat, also ganz gezielt in die Studios gegangen ist. Also ich habe das mal gezählt, aber die waren ja einen Monat hier und die hatten tatsächlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Einladung.
Doris Berger ist leitende Kuratorin am Academy of Motion Pictures Museum in Los Angeles.
Was man auch nicht vergessen sollte, ist, dass Liesel und Bruno Frank ganz wichtige Figuren, Schnittpunktfiguren waren, Vernetzungsfiguren für Thomas Mann. Die waren ja damals Nachbarn in München und die Franks waren gerade hier schon in Los Angeles und haben auch Thomas Mann viel verbunden mit verschiedenen Hollywood-Größen.
Und so notiert Mann in seinem Tagebuch:
Stark gefeiert von der Auslese Hollywoods.
Zur Auslese Hollywoods hofft auch Bruno Frank bald gehören zu können, seit er bei MGM einen Vertrag als Drehbuchautor unterschrieben hat. Franks Erzählungen und historische Romane liegen immerhin in englischsprachigen Ausgaben vor. Frank kennt und bewundert Thomas Mann, seit er in den 1920er Jahren in Feldafing ein Haus in seiner Nähe bewohnt hat. Später wurden die beiden Nachbarn in der Mauerkircher Straße am Herzogpark. Bruno Franks Leser schätzten besonders seine historischen Romane, etwa um Friedrich den Großen. Heute sind seine Werke weitgehend vergessen. Die Münchner Freunde Bruno und Liesel Frank tragen dazu bei, dass Thomas und Katja Mann überlegen, von der Ostküste der USA an die Westküste zu ziehen. Verkörpern die Franks doch ein Stück Münchner Heimat in der Fremde. Heraus aus der etwas steifen akademischen Atmosphäre Princetons, hinein in die pulsierende Pazifikmetropole mit ihren deutschen Immigranten und den Filmleuten Hollywoods, die Thomas Mann ironisch
Movie-Gesindel
nennt.
Und das Movie-Gesindel, von dem er da so herrlich schreibt, hat ihn mehr angezogen, mehr interessiert als Einstein und dessen Kollegen in Princeton. Es gibt ein Foto von ihm neben Einstein und hat er handschriftlich kommentiert, ich neben dem, im Grunde geht das nicht.
Am 6. Juni 1940, seinem 65. Geburtstag, beschließt Thomas Mann, für 3 Monate nach Los Angeles zu ziehen, um der feuchten Sommerhitze von Princeton zu entgehen. Die Familie mietet ein Haus im westlich gelegenen Vorort Brentwood.
Es gefällt ihm gut in Amerika. Er preist den amerikanischen Mythos, lobt die Offenheit, den Optimismus und Pragmatismus der Amerikaner anstelle der vergifteten Enge des alten Europa. Die Vereinfachung der Gefühle tut seinem komplizierten Charakter gut. Dennoch vergisst er nie seine Herkunft, seine eigentliche Heimat.
Was verschlägt es, dass ich weit weg bin? Weit weg wovon? Etwa von mir? Unser Zentrum ist in uns. Ich habe die Flüchtigkeit äußerer Sesshaftigkeit erfahren. Wo wir sind, sind wir bei uns. Was ist Heimatlosigkeit? In den Arbeiten, die ich mit mir führe, ist meine Heimat. Vertieft in sie erfahre ich alle Traulichkeit des Zuhause-Seins. Sie sind Sprache, deutsche Sprache und Gedankenform, persönlich entwickeltes Überlieferungsgut meines Landes und Volkes. Wo ich bin, ist Deutschland.
Ergo, wo Mann in Los Angeles ist, ist auch Deutschland, zumindest ein Stück davon. Nämlich ein Großteil seiner vertriebenen kulturellen Elite. Die Stadt wird Anfang der 1940er Jahre zum größten Hotspot des deutschsprachigen Exils. Schriftsteller wie Bert Brecht und Alfred Döblin gehören dazu, ebenso Vicky Baum, Franz Werfel und Alma Mahler Werfel oder Erich Maria Remarque. Komponisten wie Arnold Schönberg, Hans Eisler oder Erich Wolfgang Korngold. Dirigenten wie Bruno Walter oder Otto Klemperer. Schauspieler wie Konrad Veit, Peter Lorre oder Oskar Homolka. Sozialwissenschaftler wie Max Horkheimer, Ludwig Marcuse oder Theodor W. Adorno. Die Stadt ist günstiger als New York, das Klima angenehmer. Eine allerdings rapide wachsende Stadt.
Mit dem Eintritt Amerikas in das Kriegsgeschehen wurde Südkalifornien zu einer der wichtigsten Produktionsstätten für den Kriegseffort der Amerikaner. Also man hatte hier eine unheimlich starke Schiffsindustrie. Dann gab es natürlich noch die Luftfahrt, die Aviation Industry, also ganze Stadtteile entwickelten sich da um Lockheed, um Douglas. In diesen Jahren, in denen man Thomas Mann da war und auch wenn man sozusagen Thomas Manns Tagebüchern folgt, zeichnen sich eigentlich schon all die infrastrukturellen Entwicklungen ab, die auch heute so typisch sind für Los Angeles.
Im Frühjahr 1941 verlässt Thomas Mann nach Beendigung seines Lehrauftrages in Princeton endgültig die Universitätsstadt an der Ostküste und zieht mit seiner Familie nach Los Angeles. Zunächst in ein gemietetes Haus am Amalfi Drive nahe eines Grundstücks, das er kurz zuvor gekauft hat, zwischen Zitronenhainen auf einer Anhöhe in Pacific Palisades. Adresse 1550 San Remo Drive. Alle Straßen dieser Neubaugegend von Pacific Palisades tragen die Namen italienischer Riviera-Orte.
Die Idee kam von einer Immobilienfirma, die Ende der 30er Jahre begonnen hat, diese Gegend überhaupt erst zu etablieren als Wohngegend.
Benno Herz ist Programmleiter des Thomas-Mann-Hauses in Pacific Palisades, das sich seit 2016 im Besitz der Bundesrepublik befindet und das heute eine kulturelle Begegnungsstätte ist und Stipendiaten aufnimmt.
Als die ganze geistige Elite Deutschlands dann nach Los Angeles kam, wurde dieses Gebiet eben vor allem von vielen Leuten ausgesucht, weil es sehr erschwinglich war, auch größere Grundstücke zu kaufen. Und diese Melin Real Estate Company hatte eben die Idee, ein Traum der italienischen Riviera zu rebranden. Und man benannte dann die Straßen nach San Remo Drive, nach Monaco, Amalfi, Napoli Drive. Und Thomas Mann kommentiert das auch in seinen Tagebüchern, dass ihn das erinnert an seine Italienreisen und so weiter.
Doch die Kosten für das Haus schießen in die Höhe, werden unbezahlbar. Der Traum vom eigenen Domizil am San Remo Drive droht zu platzen.
Hilfe kommt einmal mehr von Thomas Manns Gönnerin Agnes Meyer. Sie verschafft ihm eine hochdotierte Beraterstelle für deutsche Literatur bei der Library of Congress und will ihm beim Bau des Hauses helfen. Doch die Manns schwanken noch.
Die Entscheidung, überhaupt in Amerika zu bleiben, war 1940/41 eben noch nicht ganz so sicher. Man hoffte ja immer noch auf ein baldiges Kriegsende, aber man entschied sich dann zu bleiben und zu bauen.
I will become a real Californian now,
erklärt Thomas Mann im Sommer 1941 dem Reporter einer Lokalzeitung. Mit der Planung beauftragt wird der in Berlin geborene Architekt Julius Ralph Davidson. Er soll nach den Vorgaben der Manns ein Haus entwerfen, das ganz auf die Bedürfnisse des Schriftstellers zugeschnitten ist. Davidson bevorzugt klare Formen, ist aber ein gemäßigter Modernist.
Er entwirft ein Gebäude in L-Form.
Am Ende dieses Ls ist eben das Arbeitszimmer Thomas Manns, um ihm möglichst große Distanz zum Rest des Hauses zu geben, zu den anderen Wohnbereichen. Darüber hinaus bestand er auch noch auf so eine kleine Erweiterung der Mauer an seinem Arbeitszimmer, um ihn quasi auch noch vor den spielenden Enkelkindern und Gärtnern im Garten zu schützen. Und außerdem gab es auch noch eine kleine Wendeltreppe, die sein Arbeitszimmer direkt mit seinem Schlafzimmer verband, was eben direkt über dem Arbeitszimmer war. So, dass Thomas Mann im Endeffekt zwischen Arbeitszimmer und Schlafzimmer verkehren konnte, ohne überhaupt in irgendeine Interaktion treten zu müssen.
Zwischen Arbeitszimmer und Wohnzimmer verläuft ein zu beiden Seiten verschließbarer, mit Bücherregalen bestückter Korridor. Eine Art Schleuse.
So ein kleiner Gang, der dann sozusagen ins Allerheiligste geführt hat. Also das Haus ist wirklich vom Trivialsten ins Heiligste, so nach Thomas Mann. Also die Garage, das Gäste- und Dienstmädchenzimmer, die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer und dann erst das Arbeitszimmer.
Das Haus ist tatsächlich um seinen Kraftplatz, um sein Arbeitszimmer her. Es ist nicht von der Stange. Es ist Maßarbeit in seinem Sinn. Auch die Bufferzonen mit der Mauer in den Garten, mit der Treppe, über die er schnell verschwinden konnte, dass sein Schlafzimmer, seine Terrasse und sein Arbeitszimmer im Grunde ein Haus im Haus waren und alles andere sich dann im großen, langen Appendix-Anhang abgespielt hat. So dass man sagen muss, also die Planung ist bis ins Kleinste so überlegt gewesen, dass es sein Haus war. Und wenn man die Tagebuchstellen nachgeht, wie er sein Haus baut und das schönste Arbeitszimmer, das er jemals gehabt hat, planen kann, sehen kann, wie es wächst, dann kann man die Freude nachempfinden.
Anfang 1942 ist das Haus am Sanremo Drive fertig und wird für die nächsten 11 Jahre die Heimat der Familie Mann. Die Kosten $26.000, nach gegenwärtigem Wert etwa $300.000. Es ist geschafft. Nach fast einem Jahrzehnt wechselnder Exilstationen genießt Thomas Mann es endlich wieder ein eigenes Heim zu besitzen. Ein Domizil, in dem der 66-Jährige endgültig bleiben will. Er preist das freundliche Klima, die Zitronenhaine seiner Umgebung, die herrliche Aussicht aufs Meer. So modern der Neubau nach außen wirkt, so sehr setzt Familie Mann im Innern auf Altbewährtes.
Vor allem, glaube ich, war das bei Katja. Sie äußerte sich dann ja auch in einem mittlerweile sehr bekannten Interview mit der LA Times nach Einzug in das Haus am Sanremo Drive. We live in a modern house now, we like it though. Also wir leben jetzt in einem modernen Haus, wir mögen es aber. Was aber schon ganz gut auch so diesen inneren Konflikt darstellt, dass man einerseits sich sehr bewusst war, wie sehr das in der amerikanischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dass die Familie Mann als der größte deutsche Schriftsteller im Exil, Nobelpreisträger, ein Haus baut in Kalifornien. Man wollte da, glaube ich, nicht zu altbacken wirken. Und das war natürlich die Architektur der Zeit, der Mid-Century-Modern kalifornische Modernismus. Man wollte es aber nach innen hin eigentlich eher gemütlicher.
Betritt man das Haus heute, zeugen nur noch Fotos an den Wänden vom einstigen Innenleben des Hauses. Benno Herz zeigt auf eines der Bilder.
Mein Lieblingsfoto ist aber hier Erika im Anzug rauchend auf der Balustrade, das Wohnzimmer. Nach innen hat man sich so ein bisschen versucht, die verlorene Heimat wiederherzustellen und ging auf eher so gemütliche deutsche Biedermeiermöbel und Teppiche. Ja, es ist auch irgendwie so, steht für diese Dialektik des Exils auch, ne? Also so Anpassung nach außen an die neue Heimat, aber so eine Wiederherstellung der verlorenen Heimat nach innen.
Deutsche Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich kannte sie. Ich wusste, dass nichts als Katastrophen und Elend für Deutschland und für Europa aus ihrem unsäglich niederträchtigen Wesen erwachsen konnten, während die Mehrzahl von euch in heute gewiss schon für euch selbst unfassbarer Verblendung sie für die Bringer von Ordnung, Schönheit und nationaler Würde hielt.
Fast 60 solcher Radioansprachen richtet Thomas Mann während des Zweiten Weltkriegs aus der Ferne an seine deutschen Landsleute. Beauftragt und gesendet von der britischen BBC, eingesetzt als Teil der alliierten psychologischen Kriegsführung gegen Nazi-Deutschland.
Man möchte den deutschen Hörern, die verbotenerweise den Feindsender BBC abhören, ins Gewissen reden. Möchte ihnen die Sinnlosigkeit des von Hitler angezettelten Krieges klarmachen und die Lügenpropaganda des NS-Regimes entlarven.
Und was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet? Ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer. Ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in dem Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr?
Es sind schonungslose, zunehmend wütende Reden gegen die Nazi-Führungsklicke, die Thomas Mann Mordgesindel, blutige Schmierentruppe oder apokalyptische Lausbuben nennt. Über deren Untaten ist Mann früh und umfassend informiert. So spricht er im September 1942 detailliert über den Massenmord an 11.000 polnischen Juden und ruft seine Hörer zum Widerstand auf.
Dass seine Ansprachen keine Wirkung zeigen, deprimiert und verbittert ihn. Denn die deutschen Hörer ordnen die Sendungen als das ein, was sie sind. Belehrende Propaganda ohne Kenntnis der realen Verhältnisse in der Diktatur. Einer Diktatur, die sich, je aussichtsloser der Krieg wird, zunehmend radikalisiert und das Abhören ausländischer Sender unter Todesstrafe stellt. Dennoch hören schätzungsweise 3 bis 4 Millionen deutsche Hörer heimlich den deutschen Dienst der BBC. Doch wie gelangen Thomas Manns Reden, Jahrzehnte vor den ersten Übertragungssatelliten, aus dem rund 10.000 Kilometer entfernten Los Angeles nach London?
Im Zentrum Hollywoods, an der Ecke Sunset Boulevard, Vine Street, steht seit 1938 die NBC Radio City, entworfen von John Austin, Architekt berühmter Wahrzeichen von Los Angeles, wie dem Griffith Observatorium oder dem Rathaus der Stadt.
Alle 2 Wochen lässt sich Thomas Mann nach Hollywood in die NBC Radio City fahren, wo seine Reden auf Schallplatte aufgenommen werden. Ein eleganter Büro- und Studiokomplex, entworfen im stromlinienförmigen Art-Deco-Stil mit abgerundeten Ecken, dekorativ durchlaufenden Aluminiumbänden an der Außenfassade und einem großen Wandgemälde in der Lobby, das eine allegorische Darstellung von Radiowellen in Form von Blitzen zeigt, die sich auch im Fußboden wiederfinden. Ein ikonografisches Bauwerk des kalifornischen Modernismus. Anschließend werden die Platten per Flugzeug nach New York gebracht und von dort per Telefon auf eine weitere Platte bei der BBC in London überspielt, von wo aus sie nach Deutschland gesendet werden. Wo immer sich eine Gelegenheit bietet, erhebt Thomas Mann als Vertreter des anderen Deutschland seine Stimme gegen Krieg und Faschismus. In Los Angeles füllt er große Auditorien wie die Royce Hall oder den Fairfax-Tempel, bestreitet Lese- und Vortragsreisen nach Chicago oder New York und spricht vor Tausenden von Zuhörern über Demokratie, Freiheit und deutsche Kultur.
Er tut dies nicht ohne Eigeninteresse. Denn Thomas Mann möchte amerikanischer Staatsbürger werden. Er lebt nun seit 3 Jahren in den USA und ist dort eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
I am an American,
sagt er in einem Interview. Während seines 14-jährigen Aufenthalts erscheinen mehrere 100 Zeitungsartikel über den prominenten Schriftsteller und seine Familie. Ein groß aufgemachter Bericht des Wochenmagazins The New Yorker von 1941 nennt ihn Goethe in Hollywood. Thomas Mann ist neben Albert Einstein der bekannteste Deutsche in den USA.
Jedermann kannte seinen Namen, besonders als er nach Los Angeles kam. In Princeton war er ein bisschen eingeschüchtert. Es gab dort eine große literarische Welt, eine selbstständige amerikanische literarische Welt und sein Englisch war nicht so gut. Und hier in Los Angeles war er ohne Zweifel der Riese. Nicht nur unter Deutschen, aber auch unter Amerikanern. Er war der Riese hier und er fand Los Angeles angenehm. Er fand hier mehr Ruhe, mehr Stille, natürlich die Sonne, der Strand und so weiter. Er fand hier Freiheit.
Die Freiheit, von der Alex Ross spricht, betrifft nicht zuletzt Manns finanzielle Situation. Seine Bücher erscheinen auf Englisch. Der letzte, in den USA entstandene Band seiner Romantrilogie Joseph und seine Brüder ist ein Bestseller.
Natürlich war es für ihn leichter, weil er eine Art Promi-Autor war. Der Nobelpreisträger, ein sehr berühmter Autor hier in Amerika. Deshalb hatte er keine finanziellen Schwierigkeiten.
Im Gegensatz zur großen Mehrheit der Exilanten, die in Los Angeles stranden und sich mit dürftig bezahlten und befristeten Jobs über Wasser halten müssen oder auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Denn für die finanzielle Unterstützung geflohener Deutscher fühlt sich keinesfalls der amerikanische Staat zuständig. Die Gelder für die Exilanten werden vielmehr über eine Privatinitiative beschafft.
European Film Fund, so heißt die Hilfsorganisation. Gegründet von Ernst Lubitsch und dem Agenten Paul Kohner, verschafft sie Autoren, Kameraleuten, Regisseuren und Schauspielern aus Deutschland Einreisevisa und Arbeitsverträge bei Filmstudios, stellt aber auch eine finanzielle Grundversorgung der Geflüchteten sicher. Dazu verpflichten sich alle in Hollywood beschäftigten Europäer, 1% ihres Wochengehalts an den Fonds abzutreten, aber auch freiwillig zu spenden. In den 6 Jahren des Krieges werden das bei Thomas und Katja Mann über $10,000 sein.
Wie überlebenswichtig es ist, geflüchteten deutschen Landsleuten unter die Arme zu greifen, erlebt Thomas Mann in seiner eigenen Familie. Dank seines Eingreifens hat es sein älterer Bruder Heinrich nach einer abenteuerlichen Flucht zu Fuß über die Pyrenäen inzwischen auch nach Los Angeles geschafft und dort einen bescheiden dotierten Jahresvertrag als Autor bei Warner Brothers bekommen. Als der aber ausläuft, steht der einst gefeierte Autor des Untertan und Professor Unrat jedoch mittellos da.
Heinrich Mann spricht so gut wie kein Englisch. Seine Bücher erscheinen nicht in den USA. In der neuen Welt ist er ein Niemand. Thomas Mann ist gefordert und lässt seinem Bruder über den European Film Fund eine monatliche Summe zukommen, die ihn vor dem Ruin bewahrt. Bruder Heinrich lebt mit seiner zweiten Frau Nelly in West Hollywood, einer damals eher bescheidenen Gegend.
Der 70-Jährige kränkelt und ist nicht in der Lage, für sich und seine deutlich jüngere Frau aufzukommen. Heinrich Mann hat Nelly in den 20er Jahren im Berliner Nachtleben kennengelernt, wo sie als Bardame arbeitete. Sie kommt aus sogenannten bildungsfernen Verhältnissen, verfügt weder über den kulturellen Hintergrund noch über die Eloquenz der deutschen Exilanten. Thomas Mann findet sie abstoßend und vulgär, besonders wenn sie zu viel getrunken hat, was offenbar häufig vorkommt. So im Juni 1942.
Heinrich und Frau zum Abendessen. Das Weib betrunken, laut und frech. Störte bei Heinrichs Vorlesung aus seiner szenischen Darstellung des Lebens Friedrichs II. Macht mich krank. Ist das letzte Mal hier gewesen. Zog mich ohne Abschied zurück.
Andererseits ist Nelly Mann die einzige im Kreis deutscher Kopfarbeiter, die einer handfesten Arbeit nachgeht.
Die hat als Milchauslieferer gearbeitet, die hat in der Wäscherei gearbeitet, die hat also ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht, um Heinrich, der ja schon wesentlich älter war, halt auch durchzubringen. Die hatten halt nie viel Geld oder große Reichtümer im Gegensatz zu einem anderen Mann Bruder.
Sagt Michaela Ullmann. Sie verwahrt in der University of Southern California, Los Angeles, einen Teilnachlass von Heinrich Mann. Thomas und Katja Mann ist ihre Schwägerin Nelly peinlich, die so gar nicht in ihr gehobenes Milieu passt. Vergeblich versuchen sie, Nelly von Heinrich zu entfremden und sie nach New York abzuschieben. Doch Nelly erkennt die Intrige und widersetzt sich. Heinrich steht eisern zu seiner Frau, die er trotz ihrer Alkoholsucht und damit verbundener psychischer Probleme innig liebt.
Sie hatte halt mit Alkoholismus definitiv zu tun, sie hatte mit Depressionen zu tun, sie hatte mehrere Verkehrsverstöße, musste mehrmals vor Gericht und ich glaube, da kam einfach vieles zusammen. Und sicherlich hat auch die Ausgrenzung der Mannfamilie auch nicht geholfen, dass sie da immer so das schwarze Schaf war.
Nach mehreren Selbstmordversuchen stirbt Nelly Mann im Dezember 1944 durch eine Überdosis Schlaftabletten. Und sie bleibt auch nach ihrem Tod eine Ausgegrenzte. Auf dem Woodlawn Memorial Cemetery in Santa Monica liegt sie ab vom Schuss und bis heute in fremder Erde, während Heinrich Mann nach Deutschland zurückgeholt wurde. Auf dem gleichen Friedhof liegen nicht weit von ihr Leon und Martha Feuchtwanger begraben, die zusammen mit Heinrich Mann und seiner Frau 1941 nach Los Angeles gekommen sind. Die Feuchtwangers stammen beide aus München, blieben dort aber in Distanz zu Thomas Mann. Dies ändert sich erst im Exil.
Bereits in Sanary-sur-Mer kamen sich Mann und Feuchtwanger näher, erst recht in Los Angeles. Zumal die Feuchtwangers tatsächlich in die Nähe ziehen. In die Villa Aurora am Paseo Miramar, keine 10 Autominuten von Thomas und Katja Mann entfernt.
Die Paare besuchen sich regelmäßig. Die Herren diskutieren über Politik und lesen sich gegenseitig aus ihren aktuellen Arbeiten vor. Die Damen sorgen für das leibliche Wohl. Thomas Mann schätzt offenbar besonders Martha Feuchtwangers bayerischen Apfelstrudel.
Es gibt ein Rezept.
Es findet sich im Nachlass der Feuchtwangers, der ebenfalls von Michaela Ullmann in der Bibliothek der University of Southern California verwaltet wird.
Wir haben hier einmal das Handschriftliche von Martha Feuchtwanger, Apfelstrudel. Was steht da? Deutsche Maße, genau. Das ist ja auch immer, weil wir haben ja hier in Amerika immer Cups oder Ounces. Martha war ja auch Bayerin durch und durch und hat ja auch bis zuletzt diesen starken bayerischen Akzent gehabt und hat dementsprechend auch bayerisch gekocht.
Sollte nicht zuletzt die herzhafte bayerische Küche Martha Feuchtwangers mit dazu beigetragen haben, dass aus der flüchtigen Münchner Bekanntschaft der Ehepaare Mann und Feuchtwanger erst in Los Angeles eine langjährige, herzliche Freundschaft wurde?
Eine Freundschaft, die selbst nach vielen Jahren noch anhielt.
Müssen wir mal hier in den Brief gucken. Mit Ihrem Brief haben Sie uns eine Freude gemacht. Verehrter lieber Thomas Mann, Leon hat alles gesagt, was zu sagen ist, aber ich muss doch selber Ihnen meine aufrichtigsten Glückwünsche aussprechen. Ihre alte Martha Feuchtwanger. Und das ist, mal gucken, wann ist das? 1954. Also da kannte man sich schon recht lange und hatte auch bestimmt schon die ein oder andere Party oder Abendessen miteinander. Nee, das war immer alles sehr förmlich. Brecht und Feuchtwanger auch, obwohl die super eng befreundet waren und Feuchtwanger ja quasi Brechts Entdecker und Mentor war, hat man sich immer formal mit lieber Professor oder lieber Feuchtwanger, nie mit irgendwie lieber Leon oder so, das gibt's nicht. Aber ich glaube, das war auch relativ normal zu der Zeit.
Das Gegenteil von super eng befreundet war dagegen die Bekanntschaft von Bertolt Brecht und Thomas Mann. Die herzliche Abneigung der beiden füreinander belegt, dass es in der deutschen Exilgemeinde von Los Angeles keinesfalls nur Zusammenhalt gab, sondern ebenso häufig Rivalität, persönliche Feindschaft und offen ausgetragenen Streit.
Mithilfe des European Film Fund erhält Bert Brecht im Sommer 1941 ein Einreisevisum in die USA und kann in Hollywood als Drehbuchautor arbeiten. Thomas Mann kennt Brecht bereits aus dessen Münchner Tagen als Theaterrevoluzer und begegnet ihm seither mit Herablassung. Brecht wiederum nennt Thomas Mann einen bürgerlichen Produzenten eitler, künstlicher, nutzloser Bücher. Meist versuchen sich die beiden aus dem Weg zu gehen. Doch wenn er Mann zufällig begegnet, so Brecht, dann blicken 3000 Jahre auf mich herab.
Anlässe für diese unvermeidbaren Begegnungen: Geburtstagsfeiern, Beerdigungen oder Essenseinladungen bei gemeinsamen Freunden wie den Feuchtwangers. Diese versuchen vergeblich zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln. Brecht lebt mit seiner Familie unter beengten Verhältnissen in der 25. Straße von Santa Monica und blickt neidisch auf das großzügige, moderne Anwesen Thomas Manns am San Remo Drive in Pacific Palisades.
Dort geht es vormittags zu den streng geregelten Arbeitszeiten des Dichters diszipliniert zu. Dirk Heißerer.
Er hat eine bestimmte Jacke angehabt fürs Schreiben und nannte das die Dienstjacke. Im Schreiben war er gewissermaßen wie sein Vater im Kontor und hat dann seine Pflicht genügt. Und ich meine, so unendlich schwer ihm das vielleicht gefallen ist und mühsam das Geschäft war und er manchmal nur 3 Zeilen zusammengebracht hat. Aber die 3 Zeilen waren dann am nächsten Tag 6 Zeilen und am übernächsten war es halt die Seite voll vielleicht. So geht es langsam, aber stetig.
Täglich eine Seite zu Papier zu bringen, das ist des Zauberers Arbeitsnorm.
Diese unglaubliche Schreibdisziplin war, dass der Thomas Mann so ein Schreibbrett hatte mit Linien, die da durchschienen. Und wenn er wusste, oben links fängt er an mit seiner Handschrift und unten rechts hört er auf, dann hat er eine Buchseite. Und er wusste dann immer ganz genau, auf welcher Seite er war.
Beseitigte heute das seit 12 Jahren benutzte, völlig entfärbte Münchner Linienblatt und nahm eines von 2 noch vorrätigen neuen von damals in Gebrauch.
Diese karierten Blätter, die waren von der Firma Prantl und die hatten ganz bestimmte große, nach oben gezogene Rechtecke. Es waren keine Linien, sondern das war im Grunde beinahe so ein Architekturmodell als Grundlage für die Handschrift. Dieses Blatt von der Firma Prantl, die es heute noch gibt, zeigt ja auch eine gewisse Kontinuität.
Und im Gefühlsasthma des kalifornischen Exils eine Erinnerung an den Verlust der inzwischen kriegszerstörten früheren Wahlheimat München.
Aber das Papier von Prantl, das ist noch da und gibt dem Autor dann die Kontinuität und die Sicherheit.
Nachmittags lädt die malerische mediterrane Umgebung den Dichter zu ausgedehnten Spaziergängen. Über 100 Erwähnungen solcher Spaziergänge finden sich in den Tagebüchern Thomas Manns aus seiner kalifornischen Zeit. In den ersten Jahren, im gemieteten Haus am Amalfi Drive, ist das Ziel seiner Spaziergänge meist die 30 Gehminuten entfernte Ocean Avenue von Santa Monica. Der Weg ist leicht abschüssig und mündet in eine Palmenpromenade oberhalb des Pazifiks mit gepflegten Wegen, Sitzbänken und einem grandiosen Blick über den Strand und die Weiten des Ozeans. Nach dem Einzug der Manns ins eigene Haus am weiter nordöstlich gelegenen San Remo Drive geht Thomas Mann meist 2,5 Kilometer die Straße entlang zum alten Haus am Amalfi Drive, begleitet von seinem Pudel Nico.
Erstmal muss man wissen, dass er das Spazierengehen gelernt hat in einem Reformsanatorium in Riva am Gardasee. Hat dann das Spazierengehen als Therapieform, als Kontrast und Ergänzung und Hilfe für das Schreiben regelrecht gelernt. Und er hat dann ein Leben lang diese Spaziergänge beibehalten.
Dirk Heißerer organisiert seit vielen Jahren literarische Spaziergänge in und um München und hat sich auch mit den Spaziergängen Thomas Manns im kalifornischen Exil befasst.
Er hat dabei natürlich auch viele Beobachtungen gemacht oder wurde beobachtet. Manche haben ihn erkannt, manche nicht. Gerade in diesem Pacific Palisades war das so ein Mix. Und wenn er mit dem Hund unterwegs war und ein kleiner Junge sich dem Hund gewidmet hat, dann gab es da auch einen Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung. Und Katja hat das mal so herrlich gesagt, dass immer wieder Autofahrer angehalten haben und gesagt haben, können wir Ihnen helfen? Ein Spaziergänger in Kalifornien konnte man sich schlechterdings als Einheimischer nicht vorstellen. Und ganz beliebt war es dann auch, wenn er mit dem Hund unterwegs war, dass sich dann viele andere Hunde den beiden angeschlossen haben, weil die gedacht haben, die gehen irgendwo jetzt so zum Fressen, dass für die sich ja auch noch was abfällt.
Mittags auf der Promenade. Drolliges Intermezzo mit 2 jungen amerikanischen Verehrern bei der Reinigung des Pudels. Bleiche Erregung des einen.
Nach erledigtem Spaziergang geht es anschließend gerne zum Mittagessen ins unweit der Ocean Avenue gelegene Lieblingslokal Thomas Manns. Es ging zu Max Swiss Chalet. Max Swiss Chalet am Wilshire Boulevard ist der originalgetreue Nachbau einer traditionellen Schweizer Almhütte mit einem rundumlaufenden Balkon. Davor 2 Koniferen, die den Besucher an alpine Landschaften erinnern sollen. Im Inneren rustikales Mobiliar mit karierten Tischdecken. Dazu Garderobenhaken in Form ausgestopfter Gemsenfüße, eine Kuckucksuhr an der Wand sowie Zinnkrüge auf Fensterborden. Die perfekte Hochgebirgsillusion mitten in Los Angeles. Serviert werden neben Salat à la Suisse auch Wiener Schnitzel und ähnliche Speisen der süddeutschen alpinen Küche.
Neben diesen heimatlichen Speisen trieb Mann das Heimweh nach Bayern in die vertraute Umgebung einer gemütlichen Gaststube.
Dass die Manns oft auswärts essen, hängt auch mit dem auffallend häufigen Wechsel ihres Dienstpersonals zusammen. So am 1.8.1942.
Bedauerliches Ausscheiden des Paares Charles und Berenice. Große Schwierigkeit eines Ersatzes.
3 Tage später.
Eintritt des neuen Mädchens. Aufs Frühstück zu warten.
Wiederum 3 Tage später.
Das Haus wieder ohne Bedienung, da das Mädchen zurückgetreten. Zu Hause Tee und Imbiss. Abgespült.
Und eine Woche später?
Eintritt des neuen Couples aus Texas.
2 Monate später dann, im Oktober 1942?
Das Couple Will und Ruth verlässt uns. Wir werden vorerst ohne Dienstboten sein.
Zwar wird Anfang 1943 eine neue Kraft im Hause Mann den Dienst aufnehmen, aber schon wenige Monate später nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Und so wird man sich den Nobelpreisträger und Hochgeehrten wiederholt am Spülbecken seiner Küche und gemeinsam mit Ehefrau Katja bei den Anstrengungen eines selbstbereiteten Mittagessens vorstellen dürfen. Thomas Mann hat die Probleme eines Villenbesitzers, urteilt Mitimmigrant Alfred Döblin, der mit seiner Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung haust. Benno Herz?
Also, ich glaube, die Familie Mann war auch nicht immer einfach, mit denen zu arbeiten oder zurechtzukommen. Ich habe gerade erst hochgeladene Dokumentation über die Hilde Kahn, die Sekretärin. Das war sehr hierarchisch. Sie war aus einer anderen Schicht und man hat sie auch entsprechend behandelt. Zum Beispiel auch nach mehreren Jahren der intimsten Zusammenarbeit in diesem kleinen Arbeitszimmer oder ja auch beim Tee oder sowas, hat man sie immer mit Frau Kahn angesprochen.
Demütigungen und soziale Abgrenzungen gibt es am San Remo Drive nicht nur gegenüber dem Hauspersonal. Wenn Ehefrau Katja, die die Standards eines großbürgerlichen deutschen Haushalts gewohnt ist, keine amerikanischen Nachlässigkeiten duldet. Alltagsdemütigungen müssen die Manns auch selbst einstecken. Wenn etwa wieder mal eines der Mädchen nicht zur Arbeit erscheint oder ganz ausbleibt und sich der Nobelpreisträger genötigt sieht, seiner Frau beim Abspülen zur Hand zu gehen. Schließlich.
Die alberne und wenig sympathische Zeremonie der Bürgerprüfung steht mir beschämend und ärgerlich vor.
Für die Einbürgerung muss das deutsche Literatengenie einen umfangreichen Fragenkatalog zur amerikanischen Geschichte, Regierungsform und Gesellschaft beantworten. Die prüfende Beamtin weiß aber offenbar, welcher Prüfling da vor ihr sitzt und verzichtet auf ein strenges Examen, führt stattdessen ein lockeres Gespräch mit ihm.
Am 23. Juni 1944, kurz nach seinem 69. Geburtstag, wird Thomas Mann amerikanischer Staatsbürger.
Bei aller Freude darüber, Magenverstimmungen, Zahnprobleme und jede Menge weiterer Malaisen beherrschen im sonnigen Kalifornien immer häufiger das Leben des alternden Dichters.
Leidend, kummervoll, quälend, erregt und müde.
Umso größeren Wert legt Thomas Mann auf sorgfältigste Körperpflege, die in seinem Tagebuch penibel protokolliert wird.
Haarwäsche, Maniküre und Rasieren.
Pünktlich, alle 14 Tage, lässt er sich zum Friseur ins nahe Westwood fahren. Zu Oakleys Barbershop in der Galey Avenue, nahe dem Campus der University of California, Los Angeles, kurz UCLA.
Ein Familienbetrieb, gegründet 1929, der illustre Hollywood-Prominenz wie Humphrey Bogart, Gary Cooper und den Vater von Kinderstar Shirley Temple, aber auch Multimilliardär Howard Hughes und Sänger Bing Crosby zu seinen Stammkunden zählt.
Anders als viele Schauplätze von Thomas Manns Alltag in Los Angeles, die heute aus dem Stadtbild verschwunden sind, existiert Oakleys Barbershop tatsächlich noch heute. Und seine Wände zieren Fotos der berühmten Kundschaft, ebenso Urkunden und historische Luftaufnahmen vom Westwood Village. Nach dem Haareschneiden in Oakleys Barbershop und häufiger als nur dann, zieht es Thomas Mann zu den Movies. Nicht weniger als 50 Kinobesucher erwähnt sein Tagebuch aus seiner Zeit in Los Angeles. Sein Lieblingskino, das Fox Village Theater in Westwood, keine 100 Meter von Oakleys Barbershop entfernt.
Manns Interesse am Kino ist nicht neu. Bereits 1919 erwähnt er einen Besuch der Münchner Sendlinger Torlichtspiele, wo er mit seiner Frau Ernst Lubitschs Madame du Barry sieht. In Manns Zauberberg wird ein Filmerlebnis Hans Castorps beschrieben, das ihn fasziniert und gleichzeitig abstößt. Eine für Thomas Manns Verhältnis zum Kino typische Haltung.
Dieses ambivalente Interesse an dem Medium Film wird dann eigentlich während seines Exils in Los Angeles besonders deutlich. Zum einen schaut er unheimlich viele Filme, dann kommentiert er auch unheimlich viel über die Filme, die er dort sieht. Ja. Ich glaube, dass ihn das schon beeinflusst hat und er auch immer gehofft hat, dass es zu einer Adaptierung des Zauberbergs kommt. Es gab ein Skript, es gab schon einen Regisseur, es gab sogar schon Castinggespräche mit Greta Garbo als Claudia Chauchat und Montgomery Clift als Hans Castorp. Und es hat sich dann aber kein Studio gefunden, mit der Begründung, dass Anfang der 40er niemand irgendwie einen Film über ein paar Kranke in einem Sanatorium sehen wollen würde. Dieses Projekt wurde aber nie verwirklicht. Er hat ja teilweise dann doch auch so ein bisschen was sehr Bürgerliches, Snobistisches fast schon, aber er war dem Medium Film offen. Er sah im Film doch auch wie so eine gewisse künstlerische Qualität, die ihn interessierte.
Trotz Thomas Manns enger Verbindung zu Hollywood, warum ist keines seiner Filmprojekte realisiert worden? Auch als Autor eines Drehbuchs, zu dem es mehrere Anläufe gab. Allerdings stellt Alex Ross fest,
Film braucht Zusammenarbeit. Ein Drehbuchautor muss immer Kompromisse machen. Er muss auf seine Unabhängigkeit verzichten. Billy Wilder oder Lubitsch hatte immer Schreibpartner. Ein Schreibpartner für Thomas Mann kann man sich nur schwer vorstellen. Er muss allein arbeiten. Er muss seine eigene Welt schöpfen. Meiner Meinung nach sind Thomas Manns Romane vielleicht wie die von Henry James oder James Joyce grundsätzlich unverfilmbar. Es ist so schwierig.
Das Hauptwerk Thomas Manns in Los Angeles ist Dr. Faustus. Es entsteht in vierjähriger Arbeit zwischen 1943 und 1947 und ist zugleich sein letzter Roman.
Er erzählt die Geschichte des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, der seine Seele dem Teufel verkauft, um musikalische Inspiration und Erfolg zu erlangen. Zentrale Schauplätze des zwischen Jahrhundertwende und Erstem Weltkrieg angesiedelten Romans sind München und Umgebung. Der Dr. Faustus ist ein ganz besonderes Buch für den Musikkritiker Alex Ross.
Ich glaube, dass wirklich Dr. Faustus das Buch meines Lebens ist. Ich habe es zum ersten Mal gelesen, als ich 18 war. Es hat einen absolut überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Wirklich erschütternd, aber auch so anregend. Ich hatte nicht gedacht, dass man Musik in Worten so hervorrufen könnte. Man denkt, dass man diese fiktive Musik von Leverkühn hören kann. Es war für mich so eindrucksvoll und es war vielleicht nicht ein Zufall, dass ich mich dem Schreiben über Musik gewidmet.
Ein Buch, das die Rückbesinnung Thomas Manns auf Europa einleitet. Seine erste vorsichtige Distanzierung von den USA. Mit Dr. Faustus beschwört Thomas Mann die Schauplätze seiner frühen Jahre in Bayern herauf. Manns Roman ist eine, wenn auch ambivalente, Liebeserklärung an seine verlorene Wahlheimat. Dr. Faustus ist aber auch inspiriert von den damals aktuellen Strömungen zeitgenössischer Musik, deren Zentrum in den 1940er Jahren ausgerechnet Los Angeles war.
Dr. Faustus ist für mich ein unglaublich wichtiger Roman, auch als Dokument der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Nur hier in Los Angeles konnte man diese totale Mischung von musikalischen Einflüsse und Stimmen erlebt haben. Nirgendwo anders. vielleicht ist Dr. Faustus ein Porträt von Los Angeles, von Musik in Los Angeles. Warum? Weil Schoenberg und Stravinsky hier waren zusammen und Korngold und der junge John Cage.
Als Thomas Mann im Januar 1947 seine Arbeit an Dr. Faustus abschließt, sind die USA längst nicht mehr das Land, in das er ein Jahrzehnt zuvor eingewandert ist und das ihm und seiner Familie Schutz gewährt hat.
Nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands zerfällt das Bündnis zwischen den Westmächten und der Sowjetunion. Der Kalte Krieg zieht herauf. Der Eiserne Vorhang zerreißt Europa. Und in den Vereinigten Staaten macht sich Paranoia breit.
Im Inneren der USA wächst die Angst vor kommunistischer Unterwanderung und Spionage. Viele Autoren, Künstler und Wissenschaftler, die vor den Nazis geflohen waren, stehen nun unter Verdacht, linke Propaganda zu verbreiten. Leon Feuchtwanger, der 1938 auf dem Höhepunkt der sogenannten Säuberungen in der Sowjetunion eine Lobeshymne auf Stalin geschrieben hatte, wird die amerikanische Staatsbürgerschaft verweigert. Ebenso Thomas Manns aktivistischer Tochter Erika. Das FBI führt eine Ermittlungsakte über sie und den prominenten Vater, der wiederholt vernommen wird.
Das Senatskomitee für unamerikanische Umtriebe nimmt besonders Angehörige Hollywoods ins Visier und beschuldigt sie, in ihren Filmen agitatorische Botschaften zu verbreiten. Auch Autoren, Künstler und Wissenschaftler mit Exilhintergrund werden vorgeladen, so Bert Brecht oder der Komponist Hans Eisler.
In dieser Atmosphäre der Verdächtigungen und Beschuldigungen beschließen die Manns 1952, nach fast 15 Jahren, die USA wieder zu verlassen. Sie verkaufen ihr Haus am San Remo Drive und kehren nach Europa zurück. Nicht etwa in sein einst geliebtes, halb zerstörtes München, das sich ihm als Hauptstadt der Bewegung tief entfremdet hat, sondern in die Schweiz. Er wird nie mehr amerikanischen Boden betreten.
Die schlechteste Entscheidung seines Lebens, er hat es dann später wirklich tief bereut, war, dass er aufgrund der McCarthy-Ära und der ganzen Verfolgung, die weniger ihm drohten als Erika. Erika stand kurz vorm Gefängnis, dass er da ins kalte und regnerische Zürich und Erlenbach und Kilchberg zurückgezogen ist und von diesem wunderbaren Paradies Abschied nehmen muss. Die letzten 3 Jahre hat er dann noch in der Schweiz verbracht. Also er hat die Schweiz ja auch geliebt. Aber sein Herz, glaube ich, sein Herz war in Kalifornien geblieben.
Sie hörten Der Zauberer unter Palmen. Thomas Mann in Los Angeles. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer. Es sprachen Xenia Thieling, Christian Baumann und Stefan Wilkening. Ton und Technik Stefan Oberle. Redaktion und Regie Michael Zahmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.